Sagst du es? Ah, sehr gut. Ich habe das mal aufgegriffen, Wunder geschehen. Leider waren alle Bilder im Internet, die ich mit diesem Begriff gefunden habe, zu kitschig. Das war noch das, was am wenigsten kitschig war. Es ist jetzt halt Englisch, aber Miracles happen. Wunder geschehen. Ist das wirklich so? Ich habe noch ein anderes Bild gefunden, was ein bisschen provokanter, eine provokantere Aussage hat. Wunder geschehen hier? Hier? Hier bei uns? Ich möchte uns heute, also mir auch, eine Geschichte erzählen, die den Jüngern passiert ist, wo so ein Wunder geschehen ist. Und die Jünger haben, bin mir sicher, bestimmt nicht erwartet, dass dieses Wunder passiert. Und das ist schon das Erste, was mich so fasziniert an dieser Geschichte, weil ich ja auch so bin. Und nicht erwarte, dass jetzt hier ein Wunder geschieht. Obwohl die Bibel voll ist mit Wundern. Obwohl ich immer wieder sage und denke und das auch wirklich bewusst glauben möchte, dass dieser Jesus, der damals gelebt hat, noch genau der gleiche ist wie der, der heute lebt und von dem wir gesungen haben und der unser König ist und bei dem es gut ist und dem zu dienen, es nichts Höheres für mich gibt, das haben wir gerade alles gesungen. Und dieser Jesus ist der gleiche wie der Jesus von den Jüngern. Das glaube ich. Und wenn man die Geschichten so liest, dann fragt man sich, warum haben die Jünger eigentlich nicht viel mehr erwartet, dass es Wunder gibt? Aber mir geht's ganz genauso. Und die Jünger waren in dieser Geschichte in der Situation, wo sie gerade viele Wunder erlebt hatten. Und zwar hat die noch nicht mal Jesus selber vollbracht, sondern Jesus hat sie losgeschickt gehabt und hat gesagt, jetzt geht ihr mal zwei und zwei in die Städte und in die Dörfer und sprecht einfach mit Leuten, sprecht mit denen über das Reich Gottes, sprecht mit denen, dass ich der Messias bin, dass ich sie zurechtbringen will, dass ich ihnen Gutes tun will und sprecht nicht nur mit ihnen, sondern tut's auch. Und sie sind hingegangen und haben Gottes Wort verkündigt. Sie haben Kranke geheilt, also sie haben mit Kranken gebetet und sind gesund geworden. Sie haben sogar Geister ausgetrieben. Sie haben besessene Menschen befreit von bösen Geistern und haben da wahnsinnig viel erlebt und noch dazu sind sie da dabei versorgt worden. Denn Jesus hat gesagt, ihr geht bitte ohne Tasche, ihr geht ohne Geld und ihr geht ohne was zu essen. Das allein waren die Bedingungen. Jesus hat sie ohne Tasche, ohne Geld, ohne Essen losgeschickt. Sie sind losmarschiert und sie haben viel erlebt und kommen jetzt zurück. Das ist die Situation, in der diese Geschichte passiert und in der die Jünger so eine gewisse Auseinandersetzung mit diesem Jesus haben und nicht erwarten, dass was Großes passiert. Aber ihr werdet sehen, es passiert was Großes. Also die Jünger kamen von dieser Aussendung zurück. Jesus hatte sie beschäftigt und sie waren schwer beschäftigt und sind viel unterwegs gewesen und sie waren müde. Ich lese Markus 6 ab Vers 30. Ich lese den Text abschnittsweise und so abschnittsweise wird auch die Predigt sein. Also ich lese mal einfach die ersten paar Verse. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein. Und im Urtext steht da, ihr selbst, nur ihr, an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Sie waren ohne Tasche, ohne Essen, ohne Geld losgezogen und hatten nicht genug Zeit zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Wieder dieses Wort, sie selbst, sie allein. Eigentlich echt genau das, was die Jünger erwartet haben. Wir haben was Gutes für dich getan und nicht nur was Gutes. Wir haben uns wirklich eingesetzt und wir haben auf dich vertraut. Du hast uns auch versorgt. Wir haben noch nicht mal genug gegessen unterwegs und jetzt lädst du uns ein, quasi an deinen Tisch, um uns zu versorgen und zur Ruhe zu kommen. Wunderbar. Aber der Text geht weiter. Und man sah sie wegfahren und viele merkten es. Viele von denen, die da rumstanden, als die Jünger zurückgekommen sind, haben das natürlich gesehen. Und es waren Tausende. Und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Muss man sich vorstellen. Jesus hat die Jünger weggeschickt an einen einsamen Ort und als sie da hingekommen sind, sind die gleichen Störenfriede wieder da, wie die, vor denen sie geflohen sind. Und Jesus stieg aus, und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann kommt eine Unverschämtheit. Die Jünger, die jetzt endlich Ruhe brauchten, die sich gefreut haben, dass sie jetzt was zu essen kriegen, die sich gefreut haben, mit Jesus alleine zu sein, die müssen jetzt zusehen, wie Jesus eine lange Predigt anfängt. An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, wie lange haben Sie heute früh Zeit? Aber die waren hungrig. Und die haben so viel für Jesus getan und Jesus fällt nichts Besseres ein, als diesen Störenfrieden jetzt eine Predigt zu halten. Und noch dazu eine lange Predigt. Das ist die Situation, in der die Jünger sich befunden haben. Jetzt. Alle Hoffnung zerstört. Wieder nichts. Wieder müssen wir uns um andere kümmern. Wieder sind wir nur zweite Geige bei diesem Jesus. Dabei hat Jesus doch gesagt, ihr selbst, um euch soll's gehen. Ihr kommt jetzt zu mir. Ihr werdet zur Ruhe kommen. Und dann sind da Tausende und Jesus fängt eine lange Predigt an. Leid getan haben ihm die Leute doch immer. Das musste doch nicht jetzt ausgerechnet jetzt sein, dass er denen eine Predigt hält. Der hatte schon genug Predigten gehalten. Der hat schon genug geweint über Jerusalem. Muss doch nicht ausgerechnet jetzt sein. Ich will euch jetzt, ich glaube, 6 Minuten geht die erste Sequenz ein Video zeigen. Bernhard hat vorhin gesagt, manche von euch kennen das vielleicht schon. Es ist ein Video von einem Willow Creek Kongress. Willow Creek ist eine große Gemeinde in Amerika, die eine eigene Schauspielgruppe haben. Und diese Schauspielgruppe, 2 von denen, haben versucht, diesen Text zu übersetzen in das Schauspiel. Und ich find's großartig und was mir am allerbesten gefällt, ist, dass hier vollkommen klar wird, dass es tatsächlich in dieser Geschichte nicht um die 5000 geht. Nicht um die Tausende geht, die Jesus bepredigt. Es geht einzig und allein um die Jünger. Wir gucken.
Does he even know what time it is?
I don't know. How long has he been talking?
3 days.
Also erstens verstehen Sie die Predigt nicht. Zweitens verstehen Sie nicht, was Jesus da jetzt mit Ihnen macht. Und Sie bieten aber Jesus eine wirklich schonungslose Analyse der Situation. Und genauso war es auch im Text. Ich lese mal weiter. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber, lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. Also die Jünger kommen ganz offen, ganz ehrlich zu Jesus und sagen, Jesus, so geht es nicht. Es ist, in manchen Kommentaren liest man, dass das dreist oder dumm war von den Jüngern. Ich finde nicht, dass das dreist war. Ich finde auch nicht, dass es besonders dumm war. Das ist komplett vernünftig. Die gucken sich die Situation an und sagen zu Jesus, hey, da sind tausende von Leuten und die haben alle noch nichts zu essen. Und es ist nicht vorstellbar, dass es besonders arme Leute waren. Das waren ganz normale Menschen. Und es ist ein ganz vernünftiger Vorschlag, den die Jünger da bringen. Die sagen, lass sie doch gehen und lass sie endlich Essen kaufen. Die Dörfer und die Ortschaften, die da außen rum waren, hatten so 2.000 bis 3.000 Einwohner, schätzt man damals. Und hier waren 5.000 Männer. Das konnten noch ganz am Ende. 5.000 Männer, keine Ahnung wie viele Frauen, wie viele Kinder, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele. Aber es ist nicht vorstellbar, dass das die arme Auslese dieser Region war. Und das, was die Jünger sagen, ist vollkommen vernünftig. Und die machen auch einen vernünftigen Vorschlag. Die sagen, komm, die haben doch alle genug Geld. Die haben Geld und Zeit, dir hinterherzulaufen. Jetzt lass sie doch endlich gehen, bevor es dunkel wird und Essen kaufen. Und ja, Jesus, wenn wir Hunger haben, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir ausgepowert sind, ist es schwer, deine Predigt zu verstehen. Und Jesus, wenn uns das schon so geht, glaubst du, dass die, die nicht jahrelang mit dir schon unterwegs sind, das besser verstehen? Jesus, was du machst, bringt nichts. Es bringt nichts. Und so ein bisschen ein Vorwurf hört man ja dann doch raus. Guckt Jesus an unseren Bedürfnissen vorbei? Kommen wir nicht vielleicht doch zu kurz, wenn wir Jesus an erste Stelle setzen und wenn wir ihm tatsächlich nachfolgen? Werden wir da wirklich satt? Sieht er uns überhaupt? Dieser Jesus, der gesagt hat, ihr sollt bei mir das Leben und volle Genüge haben, das Leben und volle Genüge, der predigt 5.000 Leute an und vergisst uns. Und Jesus, wir wissen auch nicht mehr so ganz genau, warum wir eigentlich hier sind. Du hast doch gesagt, jetzt kommt er zur Ruhe. Jetzt will ich mich um euch kümmern. Ihr habt was für mich gemacht und jetzt will ich mich um euch kümmern. Und das, ist das kümmern, Jesus? Ist das kümmern? Schick sie endlich weg. Und Jesus? Das ist ja schon krass. Also, ich find's wirklich total krass. Jesus sieht seine hungrigen Jünger, die wirklich unterwegs waren und kein Geld dabei hatten, und sagt, wieder die gleiche Formulierung wie am Anfang, ihr selbst, ihr kommt zur Ruhe. Die ganz genau gleiche Formulierung steht jetzt hier im Text auch, ihr selbst, ihr gebt ihnen zu essen. Ihr selbst, ihr allein. Also ich kann die Jünger echt verstehen. Die sagen, ich verstehe deine Gleichnisse nicht, ich verstehe deine Zahlen nicht und das, was du jetzt machst, ist unmöglich, Jesus. Das geht nicht nur an unseren Bedürfnissen vorbei, sondern das geht auch an unseren Möglichkeiten vorbei. Es übersteigt unsere Möglichkeiten. Wir können nicht mehr. Und das, was du von uns verlangst, wir können es nicht. Und auch ich kenne die Grenzen meiner Möglichkeiten. Ich kenne wirklich die Grenzen meiner Möglichkeiten. Ich habe jetzt, war irgendwann die Tage in Pro, weiß nicht, ob Sie das kennen, Pro Medienmagazin, da ist von einer christlichen Snowboarderin die Rede, oder die wird interviewt, Amerikanerin. Und das ist nicht nur irgendeine Snowboarderin, sondern das ist die Weltmeisterin. Die hat sich vor ein paar Jahren bekehrt. Und jetzt steht auf ihrem Board immer was von Jesus drauf und sie fährt weiter. Und die hat eine Stiftung gegründet. Und diese Stiftung unterstützt perspektivlose amerikanische Jugendliche, um ihnen das Snowboarden beizubringen und ihnen so auch Perspektive zu geben. Und ich habe gedacht, ja, das würde ich gerne können. Ich würde auch gerne viel machen können. Aber ich kann es nicht. Es übersteigt meine Möglichkeiten. Ich wäre auch gerne stärker. Ich wäre auch gerne ausdauernder. Ich würde auch gerne mal mehr machen. Aber ich kann es nicht. Und es ist auch so ein Gemeindeproblem. Wir würden gerne viel machen. Aber irgendwie stoßen wir an unsere Grenzen. Wie sollen wir uns Langenau öffnen, wenn wir Schwierigkeiten haben, unsere eigenen Kreise mit Mitarbeitern zu besetzen? Wie sollen wir einladend sein? Wie soll das gehen, wenn wir wenig finanzielle Ressourcen haben und gleichzeitig uns über einen Bau oder einen Umbau oder was auch immer Gedanken machen? Das übersteigt unsere Möglichkeiten, Jesus. Wie sollen wir als Gemeinde unsere Aufgaben schaffen, wenn wir immer mehr gefordert sind, auch im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich? Jesus, wie sollen wir das machen? Du kannst doch nicht sagen, geht ihr hin. Gebt ihr ihnen zu essen? Was soll ich denn angesichts meines Älterwerdens? Ich bin jetzt über der Mitte meines Lebens angekommen. Was soll ich denn noch erreichen? Was soll ich denn noch machen? Mein Knie ist kaputt. Ich muss Blutdrucktabletten nehmen. Irgendwie geht's bergab. Ja. Es schwinden die Kräfte. Was soll ich denn machen? Und das, was die Jünger hier vorbildhaft machen, finde ich, es ist weder dreist noch dumm, ist, dass sie Jesus ganz klar und offen und ehrlich sagen, Jesus, geht's noch? Wir waren für dich unterwegs und du hast uns ohne Brot losgeschickt. Du hast uns gesagt, mit noch nicht mal Taschen sollt ihr mitnehmen. Und jetzt sollen wir Tausende von Menschen sättigen? Das kann nicht dein Ernst sein. Und jetzt, das Einzige, was Jesus jetzt macht, ist, dass er sagt, jetzt macht mal eine Bestandsaufnahme. Jetzt guckt mal, was ihr habt. Es war damals so, dass, das habe ich gelesen, das finde ich ganz interessant, diesen Gedanken, dass Leute, wenn sie unterwegs waren zur damaligen Zeit, die hatten solche langen Gewänder an. Und diese Gewänder, die hatten Falten, die haben Falten geschlagen. Und wenn Jesus gesagt hat, geht ohne Essen los und ohne Tasche, dann sind die ohne Essen und ohne Tasche losgegangen, haben sich möglicherweise aber in die Falten, da wo man es nicht sieht, ein bisschen was zu essen reingesteckt. Das war damals üblich. Wenn man auf Reisen gegangen ist, hat man versteckt, an versteckten Stellen was zu essen mitgenommen. Damit man es nicht teilen muss. Ja, damit man was zu essen hat. Möglicherweise wusste Jesus das. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber dieses Bild finde ich fantastisch. Dass Jesus sagt, und jetzt macht mal eine Bestandsaufnahme und guckt, was ihr habt. Guckt mal einfach nach, was ihr habt. Wie viel habt ihr? Und es kommen zusammen 5 Brote, 2 Fische. Lächerlich wenig. Wirklich lächerlich wenig. Eigentlich überhaupt nicht der Rede wert. Und der letzte Satz von diesen beiden Jüngern, soll man das jetzt verteilen? Alles? Alles? Wirklich alles? Das ist ja so verständlich. Was macht man mit 5 Broten und 2 Fischen, wenn da 5000 hungrige Männer sitzen? Nichts. Das ist geradezu lachhaft. Es ist geradezu lachhaft, was Jesus da verlangt. 5 Brote, 2 Fische gebt ihr ihnen zu essen. Und es ist geradezu lachhaft, was Jesus von uns als Gemeinde verlangt. Ihr, die ihr so lächerlich schwach seid, die ihr nur einfache Menschen seid, ihr geht hin und richtet das Reich Gottes auf Ihr erzählt anderen von Jesus, von mir, von Jesus. Ihr heilt Kranke. Ihr treibt Geister aus. Ihr sprecht Versöhnung zu. Ihr schafft es, dass Leute mit Gott in Kontakt kommen. Ihr. Manchmal ist es, glaube ich, gut, wenn man so eine Bestandsaufnahme macht und sich tatsächlich mal offen und ehrlich fragt, was habe ich denn? Was kann ich denn überhaupt für Gott einsetzen? Und das Schöne ist, dass wenn es wirklich nur wenig ist, wenn mein Gehaltszettel auch nur, um beim Geld anzukommen, wenn mein Gehaltszettel nur ganz wenig, vielleicht, ja, so dass man nicht weit kommt, wenn meine Gaben nicht ausreichen, wenn meine Persönlichkeit so gestrickt ist, dass ich gar keine Beziehungen aufbauen kann, zum Beispiel, wenn ich nicht gut reden kann und wenn wir als Gemeinde vielleicht lachhaft wenig zur Verfügung haben, um beispielsweise einen Neubau zu machen, dann sagt Jesus, jetzt bringt's mir. Und das lächerlich Wenige, was ihr habt, ist bei mir vollkommen ausreichend. Euch werden die Augen übergehen, was ich mit dem mache. Euch werden die Augen übergehen, was ich mache, wenn ihr eure Kleinigkeiten und sogar eure Schwächen mir zur Verfügung stellt. Ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, wenn ihr anfangt, mir eure Kleinigkeiten zur Verfügung zu stellen. Ich habe, ist mir vor ein paar Tagen nochmal ganz bewusst geworden, ich habe mit einem Medizinstudent gesprochen, den ich sehr schätze, der war bei uns in der Praxis, hat da ein Praktikum gemacht, der ist mir intellektuell bei weitem überlegen. Der ist so ein bayerischer Studienstiftler, sein Hobby ist Philosophie. Und wir haben ausgemacht, er liest das Johannesevangelium, ich lese ein Buch von einem Humanisten, Michael Schmidt-Salomon, das heißt das Manifest des evolutionären Humanismus. Ich habe es nicht ganz gelesen, er hat das Johannesevangelium aber auch nicht ganz gelesen. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt und haben uns ausgetauscht. Und er ist extrem kritisch dem Christentum gegenüber. Extrem kritisch. Aber ich habe ihm dann von zwei Situationen in meinem Leben erzählt, wo ich an meine Grenze gekommen bin. Und wo ich gesagt habe, das schaffe ich nicht. Und an dieser Stelle brauche ich Jesus. Und ihr hättet sehen sollen, was mit dem für eine Veränderung vorangegangen ist. Er hat gesagt, das ist genau mein Thema. Ich möchte so gern noch so viel mehr machen. Ich möchte so gern meine hohen, er hat sehr hohe ethische Moralvorstellungen, sehr, sehr hohe. Aber er sagt, er schafft's nicht. Ich bin nicht perfekt, ich wäre so gern perfekt, aber ich bin nicht perfekt. Wir als Gemeinde sind vielleicht an manchen Stellen nicht perfekt. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber Jesus sagt, wenn du es mir gibst, wenn du es mir anvertraust, dir werden die Augen übergehen, was ich damit mache. Jetzt gucken wir den zweiten Teil von diesem Video und bitte achtet mal drauf, wie sich die Stimmung bei den Jüngern verändert. Um diese Frage zu beantworten. Ich lese da dazu jetzt erstmal den Text fertig, es geht noch bis Vers 44. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Genau. Das Erste, was Jesus tut, ist, als die Jünger ihm die 5 Brote und die 2 Fische bringen, er dankt. Er guckt zum Himmel und sagt Danke. Und ich glaube, ohne das hätte es nicht gereicht. Ohne dass Jesus von Herzen Danke gesagt hätte für das, was die Jünger ihm zur Verfügung stellen, hätte es nicht gereicht. Ich möchte das an dieser Geschichte wieder neu in Blick nehmen, ich persönlich. Ich möchte dankbar sein für das, was ich habe. Und ich möchte wirklich von Herzen dankbar sein für alles, was wir hier in der Gemeinde haben. Für jeden Kreis, für jeden Mitarbeiter, für jeden Gottesdienst, für die guten Ideen und für jeden Cent. Und ich möchte es Gott zur Verfügung stellen und sagen, ich bin dankbar dafür und jetzt mach du was Gutes draus. Und ich möchte ein zweites, nämlich beständig ins Gebet gehen und sagen, ja, Jesus, benutzt du mich. Zeig du mir, zu was du mich benutzen willst. Zeig du mir, zu was du uns als Gemeinde benutzen willst. Zeig du uns Wege, wie wir Langenau erreichen können. Und die Jünger? Die Jünger, die eigentlich zur Ruhe gerufen wurden von Jesus, jetzt kommt und ruht ein wenig, die feiern plötzlich. Die feiern. Ich glaube, dass es tatsächlich so war. Ich glaube, die haben das gefeiert. Aus 5 Broten und 2 Fischen sind dank Jesus Tausende satt geworden. Die haben das gefeiert. Und der einzige Verdienst dieser Jünger war, außer dieser schonungslosen Bestandsaufnahme, der schonungslosen Analyse, ist, dass sie gesagt haben, na ja, wenn Jesus das so sagt, wir machen's halt. Machen wir's halt. Der hört ja nicht auf zu nerven. Wir machen's halt. Dieses Hingehen ist das einzige Verdienst der Jünger an dieser ganzen Geschichte, dass sie an diesem Punkt gesagt haben, okay, meinetwegen, dann machen wir es halt. Probieren wir es mal. Und das ist auch was ich mir zu Herzen nehmen will. Zu sagen, okay, wir probieren es einfach. Wenn Jesus das gesagt hat, wir machen es einfach. Und wir wollen dann erwarten, einfach gucken, was Jesus mit uns macht. Wenn Jesus sagt, der eine achte den anderen höher als sich selbst, dann machen wir es doch einfach. Und wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt und macht alle zu Jüngern, dann machen wir es doch einfach in Langenau. Und wenn Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann machen wir es doch einfach. Und wenn Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann machen wir es doch einfach. Weil wir dann sehen werden, dass Jesus auch sagt, dann wird euch alles andere zufallen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was mit diesen Jüngern passiert ist. Denen ist plötzlich alles zugefallen. Es sind 12 Körbe übrig geblieben. Die Jünger haben nach diesem Wunder mehr gehabt, als sie vorher gehabt haben. Deutlich mehr. Es ist deutlich mehr für sie übrig geblieben, als sie vorher überhaupt zur Verfügung hatten. Manche interpretieren dieses Wunder so. Die sagen, ich erkläre mir mal, wie das Wunder passiert ist. Und ich komme nochmal zurück zu diesen Falten, in denen das Essen versteckt war. Gesetzt den Fall, dass alle 5000 so gedacht haben und gedacht haben, wir nehmen lieber mal noch was mit. Ich frage mich, wäre das ein kleineres Wunder gewesen, wenn manche das interpretieren, dass sie dann sagen, wenn irgendjemand anfängt, wenn die Jünger anfangen, ihr Essen zur Verfügung zu stellen, dann tue ich das mit meinem Essen auch. Ich finde, es ist erstens eine plausible Erklärung und zweitens, wäre das ein geringeres Wunder? Mal Hand aufs Herz. Wie viel haben wir noch in den Falten versteckt? Sollten wir nicht anfangen, die Falten aufzumachen und zu sagen, ja, ich habe auch noch ein bisschen was. Ich kann auch noch ein bisschen was abgeben. Wäre dieses soziale Wunder wirklich ein kleineres Wunder gewesen? Ich glaube aber nicht, dass es so passiert ist, weil es macht keinen Sinn, dass dann 12 Körbe übrig bleiben, dass ein Überfluss übrig bleibt. Das ergibt keinen Sinn. Jeder nimmt das mit, was er braucht. Und Brot und Fisch war eine komplette Tagesmahlzeit für damalige Verhältnisse. Mehr haben die gar nicht gebraucht. Es ist also nicht plausibel, dass diese 12 Körbe übrig bleiben. Aber wäre das ein kleineres Wunder gewesen, wenn alle anfangen, ihre Sachen aus den Falten zu holen und zu sagen, ja, Jesus, kannst du haben? Ich glaube nicht, dass es ein kleineres Wunder gewesen wäre. Also dieses Hingehen ist das Verdienst der Jünger. Was bedeutet das jetzt also? Was bedeutet das jetzt also für uns? Es bedeutet zum einen, dass Jünger Jesu nie seine Macht bezweifeln sollten, dass er tatsächlich für ihre Bedürfnisse sorgt. Wenn er 5000 Männer mit Broten versorgt und mit Fischen versorgt, dann kann er auch seine vertrauensvoll sich an ihn wendenden Jünger mit allem versorgen, was sie brauchen. Und nochmal, ich komme zum Anfang zurück, es ist der gleiche Jesus, von dem wir gesungen haben, es ist der gleiche Jesus, von dem wir gelesen haben, es ist der gleiche Jesus, der jetzt hier mitten unter uns ist. Das heißt, die Jünger können für ihn arbeiten, ohne sich Sorgen zu machen, weil sie wissen, sie sind versorgt. Das Zweite, was das bedeutet, 12 Körbe, 12 Stämme Israels, ist tatsächlich nicht so weit hergeholt. Jesus hat die Mannschaft, diese ganze Mannschaft in Gruppen lagern lassen. Das macht das Austeilen wahrscheinlich ein bisschen leichter, aber vor allen Dingen erinnert es an die Wüstenwanderung, wo das Volk Israel in Gruppen und in Stämmen zusammen sich gelagert hat und mit Manna versorgt worden ist. Das ist das Bild, das ist die Symbolhandlung, die hier dahinter steckt. Dass Jesus sagt, wenn ihr euch mir anvertraut, ihr Jünger, wenn ihr mir das gebt, was ihr zur Verfügung habt, dann mache ich was Großes draus, dann werde ich das alte Israel wieder aufrichten. Oder anders formuliert, dann werde ich Reich Gottes aufrichten. Das ist eine Riesenperspektive, die die Jünger da haben. Das richtet auch unseren Blick nochmal darauf, worum es wirklich geht. Wenn wir unsere Dinge Jesus zur Verfügung stellen, dann bauen wir am Reich Gottes mit. Um nichts weniger geht's. Um nichts weniger. Und für alle war ausreichend vorhanden. Für alle. Das ist das Dritte, um was es geht. Wenn die Gläubigen, also die weltweite Gemeinde heutzutage, bin ich überzeugt davon, alles über das unmittelbar Notwendige, was das unmittelbar Notwendige für ihr Leben ist, für das Werk des Herrn geben. Sich Zeit, Geld, ihre Qualitäten zur Verfügung zu stellen, dann glaube ich, ist es dann ist es nicht so weit weg, dass ganz Langenau von Jesus hört. Und dann ist es auch nicht so weit weg, dass ganz Deutschland von Jesus hört. Und dann ist es auch nicht so weit weg, dass die ganze Welt von Jesus hört. Und dann werden wir am Reich Gottes mitbauen. Und das ist für mich die Quintessenz, für mich wirklich die Quintessenz, eins der größten Wunder Jesu, die hier passiert sind, hätte nie stattgefunden, wenn die Jünger an ihrem Plan festgehalten hätten und sich die Pause so genommen hätten, wie sie sich vorgestellt haben. Eines dieser Wunder, dieser ganz großen Wunder Jesu, hätte nie stattgefunden. Das hat nur stattgefunden, weil die Jünger an einem bestimmten Punkt, sie haben es wahrscheinlich so empfunden, jetzt geht es nicht mehr anders, Jesus nervt, sich Jesus zur Verfügung gestellt haben. Ich komme nochmal auf das Bild vom Anfang zurück. Wunder geschehen hier. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemand auf den Schlips trete. Ich habe lange überlegt und mit meiner Frau noch besprochen, ob ich das nächste Bild zeigen kann. Aber ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Das Wunder hätte nicht stattgefunden, wenn die Jungs sich die Pause so genommen hätten, wie sie sich vorgestellt haben. Wunder geschehen hier. Und das ist unsere Komfortzone. Das ist meine Komfortzone. Jesus wollte dieses Wunder nicht geschehen lassen ohne die Jünger. Jesus wollte durch die Jünger dieses Wunder geschehen lassen. Jetzt haben wir ja mehrere Möglichkeiten, wenn wir uns tatsächlich überlegen, wie wollen wir uns lange genau öffnen, wie wollen wir von Jesus reden, wie wollen wir den vielen, die noch nichts von ihm gehört haben oder ihn noch nicht kennen und das ewige Leben noch nicht haben, wie wollen wir denen begegnen? Wir könnten hier bleiben und wir könnten sagen, die sollen zu uns kommen. Manche lächeln jetzt, aber ich glaube, das ist das Konzept von vielen Gemeinden. Wir könnten hier sitzen bleiben und die könnten ja zu uns kommen. Die Tür ist auf. Nach dieser Geschichte bin ich mir nicht sicher, ob wir da Wunder erleben werden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass uns die Augen überlaufen werden, wenn wir sehen, was passiert, wenn wir die Komfortzone verlassen. Wenn ich die Komfortzone verlasse. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, was ich Jesus zur Verfügung stellen könnte. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, wie meine Priorisierung auch meiner Pausen aussieht. Und ich sage nochmal ganz kurz jetzt zum Schluss, aus meiner Sicht, die 5 Bedingungen, dass Wunder passieren, dass Wunder hier passieren. Erstens, aus der Komfortzone. Zweitens, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Drittens, Gott alles zur Verfügung zu stellen. Viertens, dankbar sein. Und fünftens, hingehen. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du der gleiche Jesus bist, den die Jünger damals auch erlebt haben. Und danke, dass dein Angebot gilt, dass wir uns dir zur Verfügung stellen dürfen. Und auch wenn es manchmal nicht so wahnsinnig viel aussieht, dann möchte ich das doch tun. Und ich möchte erwarten, was du dann daraus machst. Und ich bitte dich, dass du mich segnest, dass du uns segnest als Gemeinde, dass wir zum Segen werden. Dass du, so wie du es damals getan hast, das heute noch tust, dass wir sehen, dass viele satt werden, wirklich richtig satt werden. Dazu benutze uns. Amen.